Hat sich das eigentlich irgendwie besonders warm oder so angefühlt, als du damals an der Kasse beim Dussmann hinter der mächtigsten Frau der Welt standst?
Nee, warm nicht.
Sawadi Krab, Monique.
Sawadika, Harry.
ich hätte sagen, Kun, Monique, hätte ich sagen müssen. Mensch.
Tja, na, wir üben noch.
Können wir es nochmal machen? Okay. Sawadi Krab, Kun, Monique.
Sawadika, Kun, Harry.
Gut, ich möchte jetzt an dieser Stelle nicht weiterreden.
Ich glaube, ich melde uns jetzt an.
Wieder an. Nicht? Wir haben ja schon mal.
Wir haben schon mal gemacht, gelernt, ne? Und alles wieder vergessen.
Genau. Ah, ich hatte mir vorgenommen, heute weniger oft genau zu sagen.
Das war das Heidi-Projekt damals.
Darüber werden wir auch heute nicht sprechen, aber ich könnte es auf die Liste nehmen.
Wir haben irgendwann eine Blacklist übersagt, die wir nicht erwähnen wollen. Ich erinnere an den gestrigen Escape Room.
Ja, aber der Escape Room ist für mich jetzt nicht auf der schwarzen Liste, oder? Es ist nur wahnsinnig peinlich.
Ja, es ist nur peinlich.
Wir können ja auch über die nächsten 5 Podcast-Teile einfach immer wieder so ein Stückchenweise was davon erzählen. Nämlich, dass wir selbstbewusst und großspurig arrogant, wie wir Ausländer, White, Cis-Männer, Frauen, Menschen waren, dass wir zum Bangkoker Escape Room gegangen sind und die dann noch uns mit großen Augen gefragt haben, welchen Schwierigkeitsgrad wir wollen und wir dann einfach eiskalt gesagt haben, natürlich den schwersten. Oh Gott. Gott, und dann sind wir richtig, richtig böse eigentlich gleich an den ersten 2, 3 Aufgaben gescheitert.
Ja, dann gibt es ja oft noch die Unterstützungsrunde, die haben wir dann auch in Anspruch nehmen müssen.
Ja, die haben uns auch geholfen. Vielleicht nur kurz, um den Cliffhanger aufzubauen, willst du kurz erzählen, was das Setting eigentlich war?
Was machst du, wenn ich jetzt Nein sage und ich das gar nicht erzählen möchte?
Dann erzähl ich's!
Das Setting, ja, es war schon eher die gruselige Splatter-Zombie-Atmosphäre.
Aber das war es nicht. Es war kein Zombie. Ach, du weißt es nicht mehr.
So genau nicht, nee. Traumatische Dinge verdrängt man gerne.
Es war kein Zombie. Es war ein Mordfall. Ja. Nee, ist ja kein Zombie-Mordfall.
Deshalb habe ich ja zombieartig gesagt. War schon viel Blut.
Okay. Ich habe mir hier noch aufgeschrieben, ich soll nicht so oft auf den Tisch klopfen. Ich versuche heute meine Hände eher unterm Tisch und auf dem Knie zu halten und nicht auf dem Tisch. Heute ist ja auch, glaube ich, so gefühlt geplant, das letzte Mal, dass wir jetzt so außerhalb der Reihe einen Podcast machen. Wir haben ja jetzt ja eigentlich versucht, so ein bisschen engmaschiger Podcast rauszuhauen, damit die Leute da draußen auch sehen, dass wir es ernst meinen und nicht da irgendwie nur was rauströpfelt. Das heißt, nach dem heutigen Tag wollen wir eigentlich in den Wochenrhythmus wechseln.
So wie es aussieht, wird es immer Freitag auf Samstag.
Nacht dann quasi veröffentlicht.
Ja.
Ne?
Ja.
Ein bisschen kommt
damit wir dann einfach unsere Woche verarbeitet kriegen.
Ja, und ein bisschen hat sich
quatschen wir uns Freitagnacht ein bisschen voll und
und sind dann alles los.
Ja, werfen es in die Welt.
Sind wir wieder beim Thema Psychohygiene.
Ja, mit dem Kopfschuss hat man Psychologie auch erledigt.
Ja, weil eigentlich kommt es auch ein bisschen daher, weil heute war so unser erfolgreichster Audience Day.
Mhm.
Also heute.
Man konnte sehen, wie die Zahlen hochgehen. Wir haben uns ein bisschen gewundert.
Wir haben uns gefreut, dass ja wirklich die Leute heute unseren Podcast gehört haben. Vor allen Dingen den gestrigen Shopping Mall. Haben die Leute also für unsere Verhältnisse massiv gehört. Und nein, wir nennen keine Zahlen, aber es ist trotzdem relativ viel.
So viel, dass wir motiviert sind, heute noch einen Teil zu machen.
Genau.
Und noch eine kleine Korrektur nachschieben.
Oh,
denn
unbedingt.
Im Eifer des Gefechts hat Harry auf unseren Instagram-Account verwiesen und die falsche Adresse genannt. Also, unser Instagram-Account heißt bkk-podcast. Ich sage jetzt nicht das Falsche. Das soll man ja nicht wiederholen.
Blöd ist halt, dadurch, dass eben dieser Instagram-Account noch frei war, wollte ich den natürlich unbedingt haben und habe ihn mir auch geschnappt. Und ich glaube auch, dass das schlau ist, wenn wir den haben.
Heißt halt leider nicht wie unser Podcast.
Unser Podcast hat halt anders. Ja. Das bringt mich auch noch ein bisschen so in Bredouille, weil das macht mir ein bisschen Kummer. Das ist eigentlich so halb gut. Ich muss mal überlegen, ob wir das vielleicht doch noch ändern. Oder ich hole mir halt auch noch den anderen Account auf Instagram und dann kann man über den Weg halt auch mit uns kommunizieren. Ich bin da noch nicht entschlossen. Muss ich mal gucken, wie ich das mache.
Alles, 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 alles Liebe.
Danke. Vielen herzlichen Dank. Dann geht es, glaube ich, auch darum, dass wir eigentlich auch darüber sprechen wollten, damit könnte ich jetzt mal anfangen, um jetzt auf die Frage von vorhin gleich nochmal einzugehen. Du bist ja tatsächlich der Frau Merkel im Dussmann, also du begegnet bist du ja, glaube ich, zweimal, aber im Dussmann bist du ja auch einmal ja direkt in der Schlange hinter ihr gestanden, hast quasi gar nicht gemerkt, dass sie vor dir steht und die stand wiederum auch in der Schlange, also vor ihr stand nochmal jemand, aber du hast trotzdem noch mitgekriegt, was sie kauft.
Ja, und das war interessanterweise vor Ostern, also
schon zwei, drei Jahre her, glaube ich.
Drei, vier Jahre her sein.
Und noch mehr
gefühlt.
Nein, nochmal. Mein Problem ist immer, ich vergesse immer das Podcast-Jahr. Das Corona-Jahr.
Ja, es ist ja eigentlich unser Podcast-Jahr, aber ja.
Ja, das ist dieses Corona-Jahr ist immer unglaublich. Entschuldigung für die Geräusche hier im Hintergrund. dieses Podcast-Jahr ist irgendwie so raus. Also ich merke immer, wenn ich drei Jahre meine ich eigentlich drei Jahre seit letztes Jahr März. Dieses eine Jahr ist irgendwie so, büb.
Ja, das ist alles so auf Pause gesetzt.
Das ist halt so. Voll für den Arsch. Und ja, deswegen drei, vier Jahre, hast recht. Ja.
So, wolltest du jetzt wissen, was sie gekauft hat?
Ja. Unser Publikum will das vor allen Dingen wissen.
Ach so, na, ich kann ja aus dem Kästchen.
Die so zahlreich sind, dass sie im Augenblick noch Corona-konform mit Abstand in unserem Wohnzimmer nicht mehr, aber in einer Halle stehen könnten.
So, jetzt hau raus.
Ja, ich guck mal, ob du mich jetzt nochmal unterbrichst. Auf jeden
Nein.
Fall. Ich habe gar nicht gemerkt, dass Frau Merkel vor mir in der Stange stand. Ich habe nämlich eher auf die CD, das war ein Doppelpack, geguckt, was denn sie da erwirbt. Und das war von Bach, ich glaube, die Matthäus Passion.
Das hast du, glaube ich, gesagt, ja, daran kann ich mich erinnern.
Also es war ein hohes Kulturgut und ich habe dann überlegt, nachdem du mir dann anschließend erzählst, Mensch, hast du eigentlich mitgekriegt, dass du hinter der Frau Merkel in der Schlange standst und ich dich angeguckt habe wie ein Schaf, habe ich noch überlegt, ob sie das dann vielleicht für den Herrn Sauer als Geschenk
gesorgt hat. Ich bin mir ja gerade nicht sicher, was eigentlich noch durchgeknallter ist, dass du nicht gemerkt hast, dass du hinterher stehst oder dass du wildfremden Menschen, die eigentlich dir kackegal sein können, guckst, was die für eine CD kaufen. Ich meine, wenn man da hinguckt, wenn es die Merkel ist, ist ja wieder was anderes.
Ja, also
wenn Lieschen Müller da steht.
Aber wenn ich in der Schlange stehe und es ist langweilig, dann ist das Spannendste doch das, was andere Leute sich aussuchen.
Aber dann würde ich doch erstmal gucken, auch wer andere Leute ist. Nee? Ja. Naja, ich habe es auf jeden Fall gemerkt, dass mein Fro hinter der Merkel steht. Ich meine, für alle Berliner ist das jetzt natürlich eher so gähn. Das ist ja das, was ja auch das Berlin-Wohnen als Charme ja auch ausmacht. Man begegnet hier natürlich Prominenz international, national, Medien, TV, Fernseh, Schauspieler und natürlich Politik, Wirtschaft genauso. Mhm. Das ist jetzt für einen Berliner nichts Spannendes, aber ich denke, für Außenstehende ist es natürlich schon was Besonderes, wenn man zum Dussmann geht. Das ist ja hier in Berlin, ist eine Institution.
Das Kulturkaufhaus.
Genau.
Ja.
Und wirklich toll, hat immer bis um 23:30 auf und es lohnt sich auch da abends wirklich hinzugehen. Also
die Dussmann, Atmosphäre ist schon sehr besonders.
Man muss nach 9 Uhr hingehen eigentlich, das macht einen riesen Spaß. Zu normalen Zeiten, zu Covid-Zeiten ist eh wieder alles anders. Und dann natürlich im Dussmann die Kanzlerin gleich zweimal zu treffen. Wir haben die auch ein anderes Mal ja getroffen, wo die dann so quer durch die, ich glaube, das war die Kinderbuchabteilung gerannt ist. Die hat ja immer einen großen Abstand zu ihren Bodyguards. Sie sind da, die zwei, aber die haben einen großen Abstand zu ihr. Das mag sie anscheinend offensichtlich nicht. Wir haben ja auch zwei Bekannte, die ja aus dem Personenschutzbereich kommen und die haben ja wirklich uns auch mal berichtet, dass ja jeder Politiker so eine individuelle Distanz, die sich ja wünscht, wie er sich wohler fühlt und nicht wohl fühlt. Bei der Frau Merkel ist es offensichtlich größer, der Abstand. Weil mir ist es ja mal passiert, als ich zum KDW fahren wollte und dann an der Seitenstraße zum Piken-Kloppenburg parken wollte.
Ganz offiziell in einem Parkplatz.
Genau, genau. Also an der Straße an einem Parkplatz. Und da war dann auch eine Lücke und da stand aber so halb, so zur Hälfte blockierend in der zweiten Reihe ein Auto. Und zwar ein fetter A8 mit dunklen Scheiben. Und mir ist nicht aufgefallen, dass das auch ein...
Eine Nullernummer.
Genau, ein Politikerfahrzeug war. Ich stand da dahinter und dachte mir so, ja, vielleicht will der reinfahren. Und dann so nach gefühlten 3 Minuten, realen 30 Sekunden wahrscheinlich, habe ich gemerkt, der bleibt einfach nur stehen. Also er ist so hingerollt und dann blieb er stehen und dann habe ich gehupt und hat sich nichts getan. Und dann habe ich gerade angefangen zu überlegen, steigst du da jetzt aus und gehst vor freundlich, klopfst an die Scheibe und sagst, hallo?
Halber Meter
wäre gut. Sie einfach, wenn sie noch 2 Meter weiter rollen, dann kann ich in die Parklücke. Und genau in dem Augenblick, als ich noch überlegt habe, machst du es nicht, reißt jemand an den Nebeneingang, Ausgang, oder es war mehr so ein Lieferanteneingang, vom Piken-Kloppenburg immer die Tür auf und dann kommt die Frau Dr. Merkel, Kanzlerin, mit wirklich beiden Händen voll von Tüten, Einkaufstüten von Piken-Kloppenburg da raus, hat die eben auch selber getragen, obwohl Personenschutz neben ihr dann lief, ohne die Tüten zu tragen. Und der Nächste hat die Fahrzeugtür aufgerissen, die Kofferraumdeckel ist aufgesprungen und dann hat wirklich, nee, sie hat es nicht selber gemacht, sie hat dann jemanden die Taschen in die Hand gedrückt, der hat sie in den Kofferraum geworfen, sie hat sich ins Auto geworfen. Und gerade als sie vorfahren wollten, ging die Tür dann wieder auf, stieg sie aus, kam ja dann zu mir ans Auto, hat ja dann auch an die Scheibe geklopft, ich so total nervös, mach die Scheibe runter, sag, Und dann hat sie gesagt, beim nächsten Mal soll ich gefälligst nicht so dumm blöd rumhupen. Nein, das hat sie natürlich nicht gesagt und sie ist auch nicht ausgestiegen. Aber alles andere stimmte.
Ja. Ich wollte aber gerade fragen,
wie dein das Gesicht aussieht, ist gerade auch irgendwie zusammengezuckt.
Wie das aussieht, wenn Frau Dr. Merkel sich ins Auto wirft.
Ja, na, so. Ja, es war schon energetisch aufgeladen. Ja,
also zwei Anmerkungen. Ich habe gerade überlegt, wie ist denn das, weil du betont hast, dass sie die Einkaufstüten trägt. Also erstens traut man ihr das ja zu. Und zweitens wäre es vielleicht auch ein bisschen ungeschickt, wenn der Personenschutz die Tüten hat. Nein. Weil wen soll er denn erschießen?
Ist klar. Aber ich gehe davon aus, dass die zur Not auch noch jemand
einen
Assistenten oder so dabei hat. Davon gehe ich mal ganz stark aus.
Ja.
Nein, also bis auf die Tatsache, dass sie nicht ausgestiegen ist und bei mir an der Fensterscheibe geklaut, aber da ist sie eben eingestiegen, weitergefahren und dann war klar, warum die gerade vorgefahren sind, gerade just in dem Moment und eben auch keine Lust hatte, die Parklücke zu benutzen, weil da wird halt irgendeiner schon per Funk gesagt haben, the Eagle has landed oder so, der kommt jetzt gleich zur Tür raus, fahr mal die Kutsche vor. Mhm. Und genau in dem Moment kam ich halt, ja genau. Mhm.
Ja. Und das Zweite, was ich überlegt habe, ist, ob dann tatsächlich diese vielfarbigen Blazer in diesen Einkaufstüten waren.
Ja, also davon gehe ich ganz stark aus. Mhm.
Du bist auf der Suche nach einem, jetzt klapperst du auch noch herum.
Einem Stift.
Einem Stift, was hast du damit vor?
Ich glaube, wir haben ja immer das Problem, dass wir am Ende ja nicht wissen für die Shownotes, welche Themen wir behandeln. Vielleicht wäre es einfach schlau, wenn wir das parallel mitschreiben.
Also mich überfordert das jetzt.
Ach, dich überfordert das? Das ist quasi so, wie wenn in einem Meeting derjenige, der moderiert, auch das Protokoll schreiben soll. Mhm. Da sagt jemand, nee, das geht so nicht. Also entweder schreibe ich Protokoll oder ich mache Moderation. Ich mache nicht beides.
Das heißt, du willst die Moderation an mich abgeben?
Nein, wir können ja abwechselnd die Stichworte aufschreiben.
Oh, abwechselnd ist so wie viele Köche und ein schlechter Brei.
Ich habe jetzt
mal. Habt ihr jetzt das tiefe Seufzen gehört?
Ja. Ich sag dazu eins.
Ich habe meinen Mann genervt.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ein Rülpser aus dieser Soundmaschine kommt.
Hm.
Na, okay. Deswegen, ja, und so wie wir ja schon diverse Begegnungen hatten, ich denke da ja auch an das Borcherts, wo wir doch mal einen ganzen lieben Abend herlang neben Thomas Gottschalk und Ralf Möller saßen und uns ja auch hier und da unterhalten haben. Also sie haben sich jetzt nicht den ganzen Abend mit uns unterhalten, aber wir haben uns ab und zu unterhalten.
Aber ich glaube, die hatten schon vor vielen, vielen Jahren Lesebrillen. Das war lustig zu sehen.
Ah, jetzt hast du mir die Pointe gerissen, weil ich wollte eigentlich fragen, was ist dir mehr in Erinnerung geblieben? Die Tatsache, dass die Mädels, die irgendwie so immer sehr, wie nennt man das nochmal? Mädels, die Stars auflauern?
Groupies?
Ach, Groupies, danke. Gibt bestimmt auch männliche Groups oder so, ne?
Grouper. Also Grouper. Aber ich glaube, das heißt auf Englisch ist das nicht irgendwie so.
Ist das
so
nicht ein Fisch oder sowas? Genau. Ja. Also die Groupies, wie die immer auf dem Weg zur Toilette an den beiden vorbeigelaufen sind, dabei war der Weg zur Toilette nun weiß Gott wirklich ein ganz anderer. Also das fand ich schon auffällig. Ob dich das mehr überrascht hat, in Erinnerung geblieben ist oder die Tatsache, dass beide, als die Rechnung kam, gesagt haben, sie können die Rechnung nicht lesen, braucht sie erstmal eine Lesebrille. Und das ist ja schon länger her. Also, dass wir die beiden da getroffen haben, das ist ja locker 15 Jahre? Nein. 12?
Sowas?
12 Jahre.
War das schon die Berliner Zeit?
Ja, das war gerade so frisch Berlin. Also 9, 10 Jahre, sowas. Ja. Also das ist wirklich lang her, das heißt, die waren ja noch ein bisschen jünger. Damals hat er auch noch Wetten, dass gemacht, wahrscheinlich vor 10 Jahren. Doch, vor 10 Jahren hat er doch noch irgendwas gemacht.
Nein, oder? Da bin ich aus der Zeit gefallen.
Meinst du, vor 10 Jahren?
Die letzten Jahre habe ich nicht mehr verfolgt.
Ja, ja, aber ich glaube nicht, dass Wetten, dass schon länger als 10 Jahre weg ist. Schauen wir nach.
Ihr könnt es ja
heute bringen. Ist der 17.04.
Und jetzt soll es bei mir klingeln?
Nein, aber wir haben doch gestern gesagt, wir sagen jetzt immer das Datum.
Ah, ja, ja. Na, dann ist es damit erledigt.
Der 17.04.2021.
Dann mach doch mal auf deiner hübschen Liste, auf der bisher nur
ein Datum genannt steht, oder was?
Noch ein Hinweis.
Ja, aber ich kann jetzt Merkel und
Datum.
Ich glaube, das ist nicht gut so. Das macht zu viele Pausen. Dann, ja, und das sind ja nur ein paar Beispiele. Also wir sind ja allen möglichen Promis und Bekannten und so wie ich auch schon mal dem einen Schauspieler, den so viele mögen, ja auch mal meinen Parkplatz gegeben habe, als ich ihm gesagt habe, wenn er noch ein bisschen wartet, kann er mir hinterherfahren, dann kann er meinen Parkplatz haben. Wie heißt denn der eine so wahnsinnig beliebte deutsche Schauspieler?
Sag du mal.
So ein junger.
Ich habe jetzt einen falschen Namen im Kopf.
Welchen denn?
Der Lars Eidinger, aber der
weiß nein, nicht. Nein, nee, so ein netter, so ein lieber, der auch unkomplizierte Filme macht. So der Liebling.
Wenn du mich nur mehr anguckst, davon fällt es mir auch nicht ein. Leider. Aber da bin ich ja eh schlecht mit sowas.
Nee, eigentlich ja nicht. Filmnamen bist du doch gut.
Schauspieler vielleicht, aber Filmnamen? Ja. Nee, bei Filmen habe ich ja...
Nein, Schauspieler, das ist ja ein Schauspieler. Ich frage ja nach einem Schauspieler. Mhm. Oh Gott, wahrscheinlich sagen da draußen alle, ja klar, der, und uns fällt es nicht ein.
Na, du könntest ihn ja mal vielleicht beschreiben, außer ja, nett. Ja,
sieht nett aus, normal, blond, was willst du denn wissen? Männlich.
Groß, klein, dick, dünn, wie alt ist er denn?
Schlank, sportlich.
Wo hat er drin gespielt?
Weiß ich nicht. In dem eigentlich so Verwechslungskomödien auch, wo da mal so eine Frau gespielt hat und dann wieder ein Mann. Und der hat eigentlich alle deutschen Filme gespielt, die lieb und nett sind und die nicht vom, oh Gott, mir fällt gerade gar nichts ein, von dem anderen Typen kommt, der auch den Tatort mal gemacht hat jetzt. Der auch kein Ohrhasen gemacht hat.
Till Schweiger.
Genau, das ist ja der eine und dann gibt es den anderen. Ich meine den anderen.
Mhm. Es hilft nichts. Wir werden jetzt weitermachen und vielleicht fällt es dir ein.
Ich bin da gerade am Überlegen, ob ich kurz Pause drücke. Ich drücke mal kurz auf Stopp. So, wir haben jetzt mal kurz angehalten. Wir haben nicht geschnitten, wir haben nur angehalten. Matthias Schweighöfer.
Na hurra, jetzt sind wir aber erleichtert.
Ah, okay, da können wir...
Also ganz ehrlich, den Applaus haben wir nicht verdient.
Oh, ich schon, für meine Geduld.
Die Hartnäckigkeit in der Recherche.
Genau, das war auch so. Ja, ansonsten wollten wir eigentlich aber auch heute ein bisschen über das Thema Homeoffice und Fernstudium sprechen. Du hast ja eigentlich angefangen mit dem Studium, als Covid losging.
Genau, ja. Also der Sommer, im Sommer habe ich mich dann beworben und da war ja klar, wir sind schon in der ersten Welle, die gerade wieder ein bisschen abflacht. Habe dann zum Herbst letzten Jahres den Studienplatz auch bekommen und eigentlich ein Präsenzstudium angefangen.
Was
einen Master in Psychologie, aber ein Master of Arts. Der geneigte Zuhörer wird erkennen, dass es sich dann eigentlich nur um Psychoanalyse handeln kann, weil sonst ist es meistens ein Master of Science. An der IPU, das ist die International Psychoanalytical University von Berlin. Und das macht tatsächlich sehr viel Spaß. Lass du mich aus?
Nein.
Aber aus dem Konzept wirfst du
mich. Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht.
Macht tatsächlich Laune, weil die Themen wirklich interessant sind. Aber es ist komplett
per Video. Wie oft warst du in der Uni?
Da muss ich jetzt nachrechnen. Einmal.
Einmal.
Nee, stimmt nicht. Einmal zu Einführungsveranstaltungen mit Riesenabstand und vielen Gruppen, in die wir eingeteilt waren, damit wir wenigstens mal von außen die Bibliothek sehen und den Campus. Und dann inzwischen noch 4 Mal für Klausuren.
Genau, ich wollte nicht gerade sagen, ich glaube, die Prüfungen fehlen. Also einmal so und 4 Mal für Prüfungen. Wie oft warst du denn in der Mensa?
No have.
No, gar nicht. Mhm. Ja, ja. Und das heißt, der Unterricht startet bei euch permanent und immer, ich sehe es ja dann, per Videokonferenz. Da sitzt dann auch der Prof zu Hause oder wie muss man sich das vorstellen?
Überwiegend sitzen die auch zu Hause. Das ist auch ganz nett, dann hat man so ein bisschen nochmal einen Eindruck von jemandem. Aber manche gehen tatsächlich auch an die Uni, wenn sie in Berlin leben und machen das von ihrem Büro aus. Und man merkt schon sehr große Unterschiede, wem das liegt, auch dieses Videoformat, wer damit ein bisschen flexibel umgehen kann. Und wenn jemand in der Präsenzlehre schon nicht der große Alleinunterhalter ist, dann wird das auf Zoom noch ein bisschen schwieriger.
Und wie muss man sich das jetzt vorstellen, wie eure Klausuren gelaufen sind? Die waren ja vor Ort.
Die sind vor Ort und da wird man auch wieder in Gruppen eingeteilt, auf je nachdem, wie viele teilnehmen, viele Gruppen, also bis zu 5 oder 6 Gruppen. Und die Räume, das sind ja große Unterrichtssäle, da sitzt man dann zwischen zu 5 oder vielleicht höchstens mal zu 10 drin mit, ich glaube, mindestens 4 Meter oder 5 Meter Abstand zueinander. Und jetzt im Wintersemester tatsächlich trotz allem mit geöffnetem Fenster und Maskenpflicht. Das war durchaus ein bisschen unangenehm, mit Temperaturen von unter 0 Grad, dann wenn man dann Pech hat, den Platz am Fenster zu erwischen, das Fenster ist auf, dann friert einem beim Schreiben ein bisschen die Hand ein. Aber wir haben das alle irgendwie ganz gut hingekriegt und warten zum Teil leider noch auf Ergebnisse.
Ja, stimmt. Du hast jetzt von den 4 Klausuren, hast du 3 Ergebnisse und eine noch nicht bekommen, ne?
Andersrum, 1 Ergebnis und 3 nicht. Nee, 2. Nein. 2 Ergebnisse. 2 Ergebnisse und 2 nicht.
Ah, ich dachte, du hast schon 3 bekommen.
Statistik ist 2-mal gelaufen, 2-mal schon das Ergebnis da und psychische Diagnostik, wo man sich anguckt, an was man alles so mental erkranken kann, das ist noch nicht da.
Und da ist auch noch nicht angekündigt worden, weil es ja schon ewig her, dass ihr die geschrieben habt, ne?
Ja, wir wissen, dass das Studienbüro die Noten schon hat, aber wegen Überlastung die nicht an uns rausschickt.
Und wie, ich meine, du hast ja du hast ja sehr viel Studiumerfahrung. Mhm. Wie ist es denn so jetzt im Vergleich live vor Ort unter normalen Bedingungen und jetzt unter den nicht normalen Covid-Bedingungen nicht vor Ort?
Also ich kann gar nicht sagen, dass es nur schlecht ist. Es ist uns tatsächlich jetzt als Jahrgang, die wir uns ja gar nicht persönlich haben kennenlernen können, schon gelungen, auch Kontakte.
Ihr habt ja sogar eine Lerngruppe.
Lerngruppen zu bilden, gemeinsam Referate zu basteln und da entsteht dann auch sowas wie erste Freundschaften. Wir haben uns dann am Ende des Semesters dann zu den Klausuren dann mal persönlich getroffen. Das ist dann auch mal ganz nett, draußen frierend an der Spree. Und der Vorteil ist halt schon ein aus dem Bett fallen, an den Schreibtisch rollen und dann den Laptop aufklappen, ohne dass man erstmal durch die halbe Stadt gondeln muss. Ne? So die ganzen Anfahrtswege fallen weg. Man kann zwischendurch auch mal aufstehen, rausgehen. Das würde man dann mit dem sozialen Druck dann in der Vorlesung vielleicht manchmal nicht machen.
Ich könnte mir halt vorstellen, dass natürlich, du bist ja vermutlich einer der älteren Semester bei dem Studiengang, dass natürlich die Jüngeren, die jetzt zum ersten Mal studieren, von mir ist aber auch vielleicht einfach das zweite Mal, also Bachelor oder Master, was für mich gefühlt ja immer noch das eine Studium ist, wenn auch manche das vielleicht als 2 sehen. Die werden wahrscheinlich leiden. Also denen fehlt dann halt dieses so, ich komme nach Berlin, ich studiere, ich mache jetzt Party, ich mache jetzt Club, Jumping. Und
ich studiere in Berlin, weil ich eigentlich auch Berlin haben will und nicht nur die Uni. Ja,
also sonst hätte ich auch das ist ja schon hart, weil ich meine, der Masterstudiengang dauert 2 Jahre. Mhm. Die haben jetzt ja die Hälfte schon rum, denen ist klar, dieses Jahr wird auch nicht mehr viel passieren. Die haben sich sicherlich ihr Studiengang, wenn die sogar zum Teil ja ihr Studium extra gewechselt haben nach Berlin. Ich meine, das stellst du dir natürlich anders vor. Wenn du sagst, ich bin jetzt total Berliner Student.
Ja, total. Und schon es hart. Gibt auch gar nicht so wenige, die eigentlich nach Berlin ziehen wollten und das jetzt echt abgeblasen haben. Also die sitzen dann in Frankfurt oder in Stuttgart oder sonst wo und machen erstmal das Studium von da aus, weil sie sich
Das dann, ist schon ätzend.
Ja, das ist schon wirklich schade. Ja. Ja, da geht eine ganze Menge verloren.
Mhm. Das ist schon ätzend. Darüber hat man ja auch vorhin mal kurz gesprochen, dass generell ja auch immer so eine Stimmung oft herrscht in Berlin. Früher war alles besser und irgendwie noch cooler und im Grunde ja wollen die auch ganz oft damit sagen, noch versiffter, weil ja viele ja eigentlich die Modernisierung ja auch ablehnen. Und mir ist klar, dass das ein schwieriges Thema ist und ein komplexes Thema ist. Das kann man unterschiedlich betrachten, muss man unterschiedlich betrachten. Und bei denen ist es einfach so, egal ob jetzt die alte Version oder die neue Version, sie sehen ja gar keine Version eigentlich. Man kommt ja nicht raus, das ist ja einfach so. Ne? Das heißt, für dich ist jetzt das Studium unterm Strich als Fernstudium, wie würdest du es bewerten dann? Du sagst, ist vollkommen okay, ist gut, ist erträglich oder sagst du, nee, ist eigentlich Mist, dass man das so machen muss?
Ja, ich glaube, für mich in meiner Lebenssituation ist es erträglich. Es ist, oder
also nicht gut?
Vielleicht sogar auch gut, weil ich von ein paar Dingen eben profitiere. Also ich muss weniger organisieren, wo bleibt der Hund, wenn ich 8 Stunden an der Uni hänge. Weil ich da so viel Präsenz hätte.
Ja, das hätte schon uns
und, aber ich beide glaube, na, wir auch. Haben einfach eine sehr gute und komfortable Lebens- und Wohnsituation. Da ist vieles möglich. Auf der anderen Seite hätte ich mir schon mehr Austausch gewünscht. Und ich glaube auch, dass, ist jedenfalls meine Erfahrung, dass Lernen im direkten Kontakt mit Professoren und Kommilitonen leichter geht. Also ich merke mir die Dinge besser, schneller, komplexer im Zusammenhang, als wenn ich es am Bildschirm nur erlebe, ja.
Bei uns jetzt, wenn ich jetzt bei mir von in der IT-Branche spreche, da ist ja dann quasi das Äquivalent ja das Homeoffice. Mhm. Das ist ja bei uns in unserer Branche quasi egal. Also das spielt ja wirklich gar keine Rolle. Die Leute arbeiten sehr gern zu Hause. Ganz im Gegenteil, die wollen eigentlich eher gar nicht mehr kommen. Die sind alle froh als Entwickler.
Das ist richtig so eine 180-Grad-Wende eigentlich.
In ihrer Nerdigkeit zu Hause zu bleiben.
Stattfindet.
Ja. Gleichzeitig haben wir eine höhere Effizienz. Die Leute arbeiten auch besser. Wir müssen die sogar eher zurückhalten, dass sie nicht freiwillig noch mehr arbeiten, weil sie ja sozusagen eh am Rechner sitzen, dann arbeiten sie auch mehr. Da ist das Covid bisher, ich frage mich ja auch, bis wann sich das mal ändert, aber bisher ist es ja wirklich so, dass für uns in unserer speziellen Branche, wo wirklich entwickelt wird, Software entwickelt wird, da ist das ganze Homeoffice, ich bleibe zu Hause Thema völlig unproblematisch. Mhm. Das muss man ganz klar sagen. Und wenn ich das bewerten müsste, würde ich es tatsächlich positiv bewerten. Also ich würde mich schon auch freuen, wieder die Kollegen zu sehen. Aber was die Arbeitseffizienz, du hast keine Wege mehr, du musst weniger reisen. Die Menschen haben verstanden, dass viele Termine auch einfach per Videokonferenz funktioniert, was ich ja jahrelang versucht habe, den Leuten zu erklären. Konntest du natürlich nur bedingt machen, wenn Kunden darauf bestanden haben, dass du kommst, bist du halt hingeflogen oder hingefahren. Für mich ist es ein Segen. Also wenn jetzt gleichzeitig halt nicht die Kultur noch zu wäre und das Reisen nicht noch verboten wäre, wegen mir könnte es so bleiben. Und natürlich sollen auch keine Menschen krank werden und sterben, schon klar. Aber die Situation, auf die wir beruflich eingestellt wurden, zwangsweise mehr oder weniger, die ist für uns eigentlich total positiv. Da kann man jetzt.
Vielleicht ist bei euch ja auch eine Besonderheit, dass ihr vorher schon ausschließlich dann
über die Standorte, ne?
Über die Standorte, also ihr habt ja sowieso schon mehrere Standorte. Und dass ihr auch konsequent Anrufe nur per Videocall macht und nicht telefonieren.
Ja, wir haben den Telefon abgeschafft vor 10 Jahren.
Und nicht nur E-Mail schreiben und dadurch das auch gewohnt seid, einfach auf einem Bildschirm Menschen zu sehen, mit denen zu interagieren, auch in Gruppen. Da habt ihr ja, da gibt es ja dann auch spezielle Technik mit dem Mikrofon und so weiter, die das dann auch gut leisten können, dass wenn aus einer Gruppe von 5 bis 10 einer spricht, dass sie dann auch auf den Sprechenden ausrichten.
Ja. Und ich weiß ja auch, als wir vor 10 Jahren Telefone abgeschafft haben, also ich habe natürlich schon noch eins und Kundenleute und aus dem vertrieblichen und Projektmanagementbereich.
Um angerufen zu werden.
Die haben dann schon Telefone, aber die klassischen Mitarbeiter haben ja gar keine Telefone mehr. Das fanden kundenseitig auch viele komisch, Mitarbeiter so und so. Aber es war eben auch eine bewusste Maßnahme, den Leuten zu sagen, wir möchten mit Gestik, Mimik und mit Gesicht kommunizieren. Das setzt natürlich voraus, dass die Leute dann nicht skypen und die Kamera ausmachen. Das ist dann natürlich nichts gewonnen. Und das funktioniert sehr gut und es war natürlich deswegen für uns auch sehr einfach und leicht, dieser Übergang. Trotzdem hat man ja am Anfang so ein bisschen die Sorge, was machen dann die Leute, wenn die jetzt nur noch zu Hause sitzen und schlafen die dann bis zum Himmel und surfen die dann nur noch im Internet. Aber das sind eben auch so Oldschool-Ängste, zumindest in meiner Branche. Das ist sicherlich nicht für jede Branche hinnehmbar. Also zum einen gibt es Branchen, da kann man das nicht machen, da muss man vor Ort sein. Und zum anderen gibt es natürlich auch Berufsfelder, die sind nicht so sehr geprägt davon, dass die Leute ja überwiegend ihr Hobby ja zum Beruf gemacht haben. Also das darf man bei Softwareentwicklern ja nicht vergessen. Das sind ja in aller Regel Leute, die ja freiwillig ja dann auch noch weiterentwickeln, halt was anderes. Aber entwickeln ist ja ganz oft, natürlich nicht alle, aber ganz oft ja schon ein ganz starkes Lebenselixier und eine starke Leidenschaft. Und dann geht man natürlich mit so einer Aufgabe, dann zu Hause bleiben zu müssen, anders um, weil man es ja gerne macht, als ein Job, den man ja macht also und dann geht und Tschüss sagt.
Ja, also eine Begeisterung für die Tätigkeit und naja, ist es ja auch nur konsequent, dass ihr eher die Sorge habt, dass jemand dann zu viel
macht arbeitet
und sich nicht die notwendige Ruhezeiten
absolut
auch holt. Aber gibt es dann auch Kollegen, die sagen, die dann jetzt entgegen dieser Mehrheit vielleicht sagen, nee, ich möchte unbedingt einen
ganz
externen Arbeitsplatz
ganz,
haben.
Ganz wenige, die haben dann, also im einen Fall weiß ich, war es ein bisschen Kinder begründet, weil die quasi zu Hause keine Ruhe gefunden haben. In dem anderen Fall war es begründet damit, dass die keinen klassischen Arbeitsplatz, keinen Büroplatz bei sich zu Hause hatten. Mhm. Aber auch schon älteres Semester eben. Jetzt war jetzt kein Entwickler, der eben irgendwo noch unter 40 ist und dann sowieso noch eine Dattelbude hat und rumzockt, sondern der stand jetzt schon anders im Leben als Familienvater, wo die Kinder schon ausgezogen sind auch. Der hatte eben keinen klassischen Arbeitsplatz mit einem leistungsstarken PC und so weiter. Der wird schon einen Laptop oder sowas haben. Aber das ist absolut die unter 5%ige Ausnahme, dass jemand quasi nicht im Homeoffice arbeiten will.
Wobei das ja auch nicht an der Technik gescheitert wäre. Hättet ihr ja sowieso zur Verfügung gestellt.
Ja, klar.
So. Genau. Sondern eher an diesem, ich habe es halt zu Hause irgendwie so für mich nicht eingerichtet.
Ja, okay. Also von dem her, Homeoffice in unserem Fall wirklich völlig unproblematisch. Im Augenblick haben wir ja jetzt dann auch so ein bisschen die verrückte Geschichte mit diesem Testen, dass wir uns unseren Leuten, also die Handvoll, die überhaupt da sind, Tests zur Verfügung stellen. Da haben aber alle eifrig gelacht die Tage, als ich ihnen dann die Tests hingelegt habe und gesagt habe, aber liebe Kollegen, ihr müsst nicht. Und ich sage, ja, das hätten sie auch schon so gehört, aber sie waren sich nicht sicher, ob sie das wirklich richtig verstanden haben. Was sei das denn für ein Blödsinn, dass der Arbeitgeber die Tests verpflichtend anbieten muss, aber der Arbeitnehmer dann selbstverständlich nicht unbedingt verpflichtend testen muss. Also kompletter Nonsens. Da haben wir wirklich, Entschuldigung, herzhaft gelacht. Der eine Kollege hat auch gleich gesagt, ach, ich stecke mir das jetzt in die Nase. Seltsam. Also das verstehe ich nicht. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass es irgendwie so auch um die Unversehrtheit und das Private und Schutz und
sowas.
Schon lang,
es geht so an der Grenze von Eingriff in den
Körper.
Körper.
Ja, genau.
Und
aber das finde ich ein bisschen gaga.
Ja, bei manchen Berufen muss man das halt sowieso in Kauf nehmen. Also jeder, der im Gesundheitsbereich arbeitet, der muss man immer wieder auch mal so ein Gesundheitszeugnis und so weiter.
Ja, ich frage mich vor allen Dingen, wie werden das, wenn das dieser Spucktest wäre, wäre das dann kein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit? Weil man ja nichts in die Nase schiebt quasi? Weiß ich jetzt auch nicht.
Ne? Ja, ein Eingriff ist es dann nicht, aber es geht, glaube ich, auch um diese Entscheidungshoheit.
Was ich mit meinem Körperflüssigkeiten
anstelle.
Ja, das will man meistens unter Kontrolle haben, das kann ich verstehen.
In der Ambulanz, wo ich gerade arbeite, da haben wir Spucktests tatsächlich.
Was ich also super widerlich finde.
Ja, da wird dann aber nochmal drauf geachtet, dass man dann auch, wenn man diesen Spucktest macht, auch tatsächlich abgeschottet für sich ist, damit dann eben nicht während des Tests noch wieder irgendwelche Viren
durch die Gegend haben ja diese Schnelltests, die man in die Nase schiebt. Das ist alles nicht dramatisch. Es war eine lustige Situation. Ich saß allein in meinem Büro, die anderen beiden verteilt in den anderen beiden Büros. Und dann habe ich das mir in die Nase geschoben und dann musste ich halt zweimal ganz heftig niesen. Und dann haben die da draußen gelacht und ich sage, ja, okay, ich glaube, ich war tief genug drin. mir kommen halt immer die Tränen und ich muss zweimal niesen und dann hat sich das. Aber schlimm ist, also das spürst du auch 5 Minuten später nicht mehr. Also es ist jetzt nicht so, dass du da quasi einen längeren
Reiz,
Reiz da produziert hast oder irgendwie so Druckstellen oder so. Nee, gar nicht. Ja, es juckt und es kratzt auch, wenn man es
aber wer viel in der Nase bohrt, der hält das gut
auf. Ich glaube, das ist schon weicher. Ich glaube, die Hand. Aber ja, ich kapiere das nicht. Das finde ich ganz, ganz, ganz seltsam. Ja, eigentlich dazu glaube ich mal, das, was wir heute so ein bisschen erzählen wollten. Ein bisschen kurz durch die Promis geschlittert. Und ich glaube, dann können wir.
Matthias Schweighöfer heißt
der. Matthias Schweighöfer, genau. Der neben dem Dings immer auch schon mal gesessen.
Jetzt sag nicht wieder irgendwas, wo uns der Name nicht einfällt.
Was ist mit meinem Gehirn heute los? Der,
es ist noch zu früh.
Der Klaas, wie heißt der mit Vornamen?
Klaas? Häufer Umlauf.
Oh, der heißt ja mit Vornamen Klaas, ja genau. Da saßen wir auch im Steakhouse schon mal neben ihm.
Ja, du.
Aber der hat kein
da
Wort.
Da war ich nicht dabei.
Ja, der hat aber kein Wort mit uns gewählt. Ah, aber mit wem wir dann länger mal gequatscht haben, war der Schalker Manager.
Ja, der Assauer. Inzwischen verstorben ist, ja. Ja. Der war auch noch mit der Simone Tomalla zusammen,
genau.
Weil die haben wir beide auf der Terrasse getroffen.
Und zwar nach der Hochzeit von der Barbara Becker.
Genau.
Und
also schon eine Weile her.
Auch wieder, auch locker 8-9 Jahre her. Mhm. Und der Rudi Assauer, das war richtig. Also das hat Spaß gemacht. Da das haben wir uns, lustig, glaube ich, ne? 1,5-2 Stunden beim Frühstück super lang intensiv unterhalten. Ich muss aber zu meiner Schande gestehen, ich weiß nicht mehr worüber. Also ich glaube, es war nicht so viel Fußball.
Nee, es waren andere Dinge, ja.
Es war die Hochzeit ein Stück weit, aber es war...
Ich glaube, der Aufhänger war irgendwas mit einem Kreuzworträtsel. Weil ich, glaube ich, ein Kreuzworträtsel da rumfahren hatte. Und es ist schon bizarr, wenn man jemanden unter 60 mit einem Kreuzworträtsel am Tisch sitzen sieht.
Ich glaube, dem Rudi Assauer war das nicht bizarr, aber ja. Ich weiß aber leider nicht mehr. Es war auf jeden Fall ein ganz intensives, langes, gutes Gespräch. Aber ich kann mich leider an die Themen nicht mehr erinnern. Schade.
Tja. Hast du damals schon Podcast gemacht? Dann hättest du es festhalten
können. Oh, ja, und ich habe, das ist leider das Ärgerliche, und ich hätte auch noch eine ganz schöne Story über eine aktuell in den Medien befindliche Prominente, nämlich die Siegel. Wie heißt die?
Julia
Siegel. Aber das ist so krass, das kann ich ja nicht erzählen.
Oh.
Weißt du denn, welche ich meine?
Nee. Mir hast du noch nichts erzählt.
Die Story auf Mallorca. Oh, welcher Knopf war das? Auf Mallorca. Die habe ich doch erzählt. Klingelt es da noch nicht?
Nee.
Lass uns doch. Ich kann die auch nicht erzählen, das geht nicht. Das, okay.
Dann gehen wir jetzt mal weiter.
Ja. Dann würde ich sagen.
Drüber hinweg.
Sehr schön. Ich glaube ja inzwischen, wir sollten diesen Jingle gar nicht professionalisieren und aufnehmen fest, sondern wir bleiben...
Nicht jedes Mal unter Stress setzen, rechtzeitig die Kalimba herbeizerre, wenn du einfach nur deine linke Augenbraue hebst.
Wir bleiben in diesem Impro-Charakter. Mhm. So, Bangkok.
Immer so ein bisschen wie, roh ist besser als gekocht oder so.
Wir wollten auf jeden Fall, oder wollte ich noch ergänzen zu unserem gestrigen, ach so erfolgreichen Podcast, der an einem Tag so irre viele Abrufe gesammelt hat heute. Also danke übrigens auch dafür und hört weiterhin unseren Podcast und gibt uns Feedback bitte, wenn nur durch Feedback wissen wir, was wir alles richtig machen. Warte mal, da habe ich jetzt einen Lacher. Sag mal, wir haben doch noch einen anderen Lacher. Ah ja, der. Okay. Verstehe.
Das der ist passt dann bei Feedback auch vielleicht.
Ja, das glaube ich leider. Das ist, genau, zuerst so. Und dann? Bangkok. Was ich noch ergänzen wollte, ist, wir haben ja gestern sehr ausführlich über die einzelnen Malls gesprochen, aber was wir, glaube ich, wirklich nicht vergessen dürfen, ist, das sind natürlich bei weitem nicht alle. Das ist so ein bisschen, ja. Die Champions League ist ja auch so Geschmackssache. Es gibt ein paar sehr schöne, die wir gar nicht erwähnt haben. Aber die wir halt gestern erzählt haben, das sind schon so die Bekannten, die Großen, da wo die Touristen hingehen, die halt anders sind, die auffällig sind. So muss man es, glaube ich, sagen.
Ja.
Weil es gibt ja dieses Palladium, glaube ich. Nee, Platinum. Mhm. Das ist da mit der Brücke, wo wir uns mal ganz lange hingesetzt haben und dem Stau eifrig zu. Und das Platinum ist eigentlich auch, das ist eigentlich wie ein Night Market in ein sechsstöckiges Gebäude gequetscht. Das ist ja auch total spannend. Mhm. Ne? Oder auch in dem Ecke, wo das arabische Viertel, da ist ja auch eine Mall, wo ganz viele arabische Artikel sind. Das ist jetzt nicht unbedingt typischerweise das, wo ich einkaufen gehe, aber es ist auch spannend, das zu sehen. Also es gibt ja wirklich noch ganz, ganz viele andere Malls. Ich denke, das darf man nicht vergessen.
Ja, viele auch, die dann abseits von der BTS, von der BTS,
das ist ein entscheidender Hinweis.
In den ganzen Gegenden, wo dann auch gewohnt wird, wo es einfach ein bisschen aufwendiger und mühsamer ist, auch hinzukommen.
Wenn man nicht gerade mit dem Taxi fahren will.
Ja, genau. Nette kleine Malls, die auch so ihre eigenen Themen haben.
Es gibt auch so eine Mall, die hat sich spezialisiert auf japanische Artikel. Mhm. Ne? Es gibt eine Mall, die hat sich nur auf Golf spezialisiert. Da ist jede Etage voller Golfartikel. Das sind halt so Special Interest-Dinger. Wenn man sich dafür interessiert, ist das natürlich für ihn die Champions League.
Mhm. Ich würde aber jetzt lieber in die japanische gehen.
Ja, ich auch.
Das machen wir dann, oder? Im Oktober?
Oktober, Reisen. da brauche ich aber jetzt unbedingt auf jeden Fall auch noch was.
Also, ich möchte mich heute dezent alkoholisieren.
Ich denke immer, weil da so ein Korken drauf ist, da kommt jetzt so eine Yeah, Party und nicht, ich will mich besaufen. Eigentlich ist der Knopf, den muss man auch wegschneiden. Das ist, weil wir trinken ja gar keinen Alkohol, das ist ja irgendwie albern an der Stelle. Das ist vielleicht besser. Ach, auch nicht. Doch, das passt. Weil. Danke. Weil wir haben tatsächlich
2 Flüge
gebucht.
Hin und zurück.
Wir werden im Oktober fliegen. In der festen Annahme, dass wir bis dahin geeicht, wollte ich gerade sagen, geimpft sind. Und dass auch Thailand ja uns wieder reinlässt ohne fürchterliche Quarantänemaßnahmen, die es im Augenblick ja noch gibt. Und die aktuellen Aussagen des Tourismus, der Tourismusbehörde sagt ja auch, ab Oktober, ohne genaues Datum, sollen Reisen bzw. sollen Einreisen wieder ohne Quarantäne möglich sein. Die haben dann noch so eine komische Bedingung hingestellt,
ich glaub, die
mit diesen 70%.
Die eine Bedingung ist, dass man selber geimpft ist und dass die Bevölkerung
zu 70% immun ist.
Ja.
Das kann natürlich auch heißen, einfach durchseucht. auf jeden Fall immun ist.
Aber
dass
es mit dem Durchseuchen nicht so gut klappt,
haben wir
jetzt dank der Mutanten auch
erlebt. Ja, und Bangkok traue ich ja das noch irgendwie da ja auch zu, dass das klappt. Oder Phuket, ansonsten, keine Ahnung, auf dem Land.
Auf jeden Fall
haben wir es gemacht.
Und wir sind jetzt ganz guter Dinge, dass das klappen könnte.
Und das ist ja eh schon einer der, also wir hatten ja, als die Covid-Chose kam, ich glaube irgendwie 6 oder 7 Flüge schon irgendwie herumgebucht gehabt. Und davon haben wir 5 zurückbeordert. Die haben wir auch tatsächlich dann nach langem, langem Hin und Her das Geld bekommen. 2 waren noch übrig. Und das war tatsächlich ganz schön mies, weil das war bei einem Online-Reisebüro, Ticketbüro, ich will jetzt da mal keine Namen nennen, nicht, dass da mir aber einer auf den Deckel haut, ein Berliner Online-Reise-Ticketbüro. Die haben uns das Leben schwer gemacht, die haben zuerst gesagt, wollen wir nicht, geht nicht, und dann haben sie irgendwann nach langer, langer Zeit gesagt, Bearbeitungsgebühr 75 € pro Nase, wo ich nicht weiß, ob das überhaupt rechtens ist, dass sie das verlangen dürfen, 75 € pro Nase, was ja auch echt viel ist. Und dann hatte ich ja mal, als ich in Zürich einen Termin hatte, und das wäre ja ein Flug gewesen, Berlin, Zürich, Bangkok,
mit der Swiss. Ja, genau.
Dachte ich mir, jetzt bist du schon gerade beruflich in Zürich, dann fragst du doch da mal am Infostand. Und es war ein sehr netter Mitarbeiter, der dann mit den Daten, die ich hatte, unsere Flüge dann auch noch gefunden hat, die ja zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon seit 6, 7 Monaten nicht gegangen sind. Also die haben ja gar nicht wir storniert, sondern die Flüge sind
haben gar nicht stattgefunden.
Das war das Einfache an der Sache, genau. Und dann hat er gesagt, wir hätten da eine neue Nummer inzwischen zugewiesen bekommen und die würden tatsächlich in der Luft hängen. Und sie hätten dem Reisebüro, und das war ja die Pointe, schon die Freigabe
für die Rückerstattung
erteilt. Das heißt, das Reisebüro wusste das, sag ich mal, sogar schon, wollte aber halt noch, ich meine, das sind 150 € für uns beide zusammen, wollten die 150 € nochmal abdrücken.
Zusätzlich zu den Gebühren, die sie sowieso am Flug verdienen.
Oder aber sie haben sich halt die Mühe noch nicht einmal gemacht anzufragen, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er gesagt, na, bei uns im System steht, Rückerstattung freigegeben ist bereits. Dann habe ich mit dem das ein bisschen erklärt und erzählt, dass er ja, verstehe. Also er glaubt ja, wenn wir uns sicher sind, wir fliegen sowieso irgendwann wieder innerhalb eines Jahres allerdings, weil dann gilt es nicht mehr. nach Bangkok, dann wäre es wahrscheinlich leichter, einfach umzubuchen, weil das kostet gar nichts und wir haben keinen Stress und das können wir mit der Swiss direkt machen und wir haben auch mit dem Reiseveranstalter einfach nichts mehr zu tun, mit dem Online-Veranstalter. Also wir sind ja nicht ins Reisebüro gelaufen, haben das natürlich online gemacht. Ich war ein bisschen verärgert, ich hatte irgendwie keine Lust, denen das so leicht zu machen, aber jetzt haben wir uns halt doch entschieden, komm, machen wir so, denn dass wir nach Bangkok fliegen, das liegt irgendwie auf der Hand. Dann war lange nicht klar, wann. Und dann habe ich da jetzt angerufen, diese Woche, ne? Anfang der Woche,
ja,
Montag.
Ja, das war gerade vor kurzem.
Und
tada, die Hotline war auch tatsächlich mal frei.
War super, ne? Also mir wurde gesagt, Sie sind, Ihre Warteposition beträgt, dann wird man ja nervös, 10 Sekunden. Da dachte ich mir, habe ich das gerade richtig verstanden? Und zack, schon war ich auch wieder drin. Das war wirklich super.
Also naja, ist auch eigentlich logisch, ja, weil im Moment ja keiner fliegt.
Ja, genau.
Und alle ihre abgesagten, annullierten Flüge inzwischen halt irgendwie bearbeitet haben. Ne?
Und ja, jetzt fliegen wir Anfang Oktober nach Bangkok. Juhe, ich werde ja auch ein bisschen länger bleiben. Du wirst dann wieder zurückkommen, weiter studieren und besuchst mich im besten Fall ja dann nach ein paar Wochen wieder, weil ich ja dann immer noch in Bangkok bin. Und unsere Bude da mal ein bisschen bewohne. Und da ist es jetzt tatsächlich so, das war super bequem, super einfach. Die hat mich da umgebucht und hat auch dann gesagt, wenn wir diesen Flug jetzt wieder umbuchen wollen, das wäre auch kostenfrei. Lediglich sollten wir einen höheren Tarif buchen, müssen wir das Gap bezahlen. Mhm. Was im jetzigen Flug eben nicht so war. Also natürlich in der gleichen Bestellklasse.
Also haben wir jetzt keinen First-Class-Flug
gekriegt? Wir haben keinen First-Class bekommen, nein. Wir zahlen quasi nicht mehr, obwohl der Flug tatsächlich ein bisschen teurer gewesen wäre. Ich hatte den ja online auch gefunden. Was ja generell auch, finde ich, also so mein Lieblingsflug ist mit der Swiss, weil, also aus Berlin, muss man dazu sagen, weil man, also Berlin gibt es keine Direktflüge und mit der Swiss ist es so, dass man insgesamt kaum Wegstrecke verliert, also jetzt nicht Paris, Amsterdam, London, wo man jetzt erstmal in die andere Richtung fliegt, sondern man fliegt eigentlich halt so einfach nur runter. Und das Tolle ist die Taktung, also wir sind ja diese Swiss-Flieger schon oft geflogen und der hat ja dann wirklich in Swiss einen Aufenthalt in Zürich von 45 Minuten hin und auf dem Rückweg sind es, glaube ich, eine Stunde 10. Also hast du ja gerade die Beine ausgetreten und schon geht es wieder weiter.
Schon kurz überlegt, ob das eigentlich für Corona-Zeiten, wo man ja mit großem Abstand und langsam aussteigen muss, ob das überhaupt zu knapp getaktet ist.
Also
aber
jetzt,
da wären
ja.
Sie jetzt wahrscheinlich
dran. Also wenn ich dran denke, wie ich da nach Rom geflogen bin, da hat er das Aussteigen ja dreiviertel Stunde gedauert, das war kein großer Flieger. Das wäre ein Problem, aber im Oktober gehe ich ja davon aus, ist es nicht mehr ganz so krass.
Alles wird gut.
Alles wird gut. Und das andere Schöne, warum ich diesen Swiss-Flug sehr empfehlen kann, ist, der liegt günstig. Man fliegt abends los und kommt dann am nächsten Tag vormittags in Bangkok an und hat den ganzen Tag vor sich und kann im besten Falle, wenn es halt hinhaut, auch schlafen im Flieger. Und der Rückflug ist ja genauso. Man fliegt ja dann super spät um 11, halb 12 in Bangkok ab und kommt dann morgens um 8 oder so in Berlin an. Da muss man allerdings gestehen, das ist deswegen praktisch für uns, weil wir eine Wohnung haben. Also mit einem Hotel ist das schon noch mal ein bisschen blöder.
Ja, wenn du vormittags um 11 oder 12 auschecken musst, dann hast du noch einen Tag, den du eigentlich verbringen
willst. Also da würde ich jetzt jedem zuraten, nehmt dann euch das Hotel für die eine Nacht noch, auch wenn ihr da nicht schlaft, aber ihr habt wenigstens dann noch mal einen Rückzug, wo ihr euch dann frisch machen könnt und.
Wobei manche Hotels bieten ja auch so ein Late-Checkout, dass man also einen halben Tag noch bleiben kann und dann erst um 17, 18 Uhr
und nicht so
Uhr
wahnsinnig viel zahlt. Ne?
Das ist dann oft so der halbe Tarif. Das kann sich auch lohnen. Also bevor man sich dann 24 Stunden irgendwie schon in der Stadt herumdrückt, mit Gepäck womöglich noch, weil man es auch nicht unterkriegt.
Als ich das erste Mal...
steigt man völlig fertig in den Flieger und dann kommt noch der lange Flug dazu.
Als ich das erste Mal in... Gut, dann schläfst du im besten Fall, wenn du Glück hast. Als ich das erste Mal in Bangkok war, das war ja noch vor unserer Beiderzeit, das erste Mal mit der Carmen. Hallo Carmen, falls du zuhörst. Die weiß ja noch gar nicht, dass wir den Podcast hier haben.
Aber sie wird schon noch mitkriegen.
Demnächst. Irgendwann mal vielleicht, ja. Da waren wir mit ihr, das war auch ein Spätflug, das weiß ich, das war um 11 Uhr irgendwas. Und wir waren aber arme Studentenschlucker. Wir hatten natürlich, und auch keine Ahnung, das war 2001 oder 2000 war das, glaube ich. 2000, ja. Also wirklich schon 21 Jahre her, 20 Jahre her. Und da war es so, dass wir dann den ganzen Tag halt irgendwie in Bangkok verbringen mussten und dann viel zu früh in den Flughafen sind. Und das mag jetzt im Detail nicht mehr stimmen, aber gefühlt in Erinnerung waren wir so 6 Stunden an diesem Flughafen. Und es war ja noch der alte, also nicht der heutige Suvin Bam Bum Bum, den kann ich leider nie aussprechen. Wie nochmal?
Suvana Rumi.
Danke, genau der.
Der Don Wang.
Der Don Wang, den kann ich aussprechen. Das war so der Don Wang und der ist ja mal, den haben sie ja jetzt wieder eröffnet und ein bisschen modernisiert, aber damals war der so in den letzten Atemzügen.
Richtig abgerockt.
Oh, der war so durchgebumst.
Hatte der noch so schön flauschigen Teppich?
Der
so
hatte einen flauschigen Teppich.
So wie London Heathrow.
Und du wusstest nicht, sind die Kacheln an der Wand schon immer so gelblich gewesen oder waren die einfach weiß? Und da haben wir da gefühlte 5-6 Stunden verbracht. Und irgendwann kommt dann der Hunger, ist alles teuer, Geld hast du keins.
Entertainment-Programm,
miep. Ja, und damals ja auch kein iPad, nee. Tablet, nix.
Ihr werdet doch etwa
Zeitschriften,
Bücher Buch. Gelesen haben.
Also Hölle! Ich glaube, ich hatte damals schon einen Laptop dabei, weil ich ja da schon schon selbstständig mit der Firma war. Ich hatte dann sowas wie einen Laptop. Ich weiß nicht, ob ich damals aber schon, also mit Sicherheit dann sowas wie eine DVD womöglich dabei, die wir eingelegt haben. Hölle, 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 Hölle. Jetzt natürlich viel komfortabler. Mit der eigenen Wohnung fährst du einfach rechtzeitig raus, bist den ganzen Tag da, duscht nochmal abends um 8 und gehst dann zum Flughafen. Aber da wäre meine ganz, ganz dicke Empfehlung, bleibt noch eine Nacht länger. Macht das nicht verkürzt. Ja. Aber im Oktober sind wir wieder da. Also alle, die einen Guide vor Ort brauchen, können sich bei uns melden. Noch traue ich mich das zu sagen, bei der Menge an Zuschauern, Zuhörern, die wir haben. Das zu Bangkok. Habe ich irgendwas noch vergessen, was wir heute noch zu Bangkok sagen wollten?
Ja, die Korrektur zum Insta haben wir ja schon gesagt.
Haben wir gemacht.
Also, aber wir können ja nochmal wiederholen.
Die ergänzt. Achso, ja, genau.
Sag mal. Instagram-Account ist bkk-podcast.
_podcast, genau. Also wer bkk-podcast sucht, findet uns. Und das ist ja auch das Geile. Ich meine, der bkk-podcast war noch frei, deswegen habe ich mir den halt genommen. Mhm. Aber halt nicht, sag du mal.
Ja. Sag du mal.
Ich finde wir benutzen den Namen gar nicht so. Vielleicht sollten wir unseren
Podcast müssen wir noch dran arbeiten.
Umbenennen. Nee, das machen wir jetzt nicht mehr. Der heißt, der bleibt so. Nein, allein, dass wir das Coverart neu machen müssen, habe ich keinen Bock drauf.
Wir müssen einfach jetzt diese Floskel ein bisschen
immer mehr benutzen. Ne? Ja, genau. Wir wollten ja auch über Medien sprechen.
Sag du mal, welchen der Filme, die wir die letzten 2 Wochen geguckt haben.
Ja, jetzt hast du, wir müssen doch zuerst mal das Jingle rausmachen, so, oder?
Wir sind noch in Bangkok. Wir fliegen mal schnell zurück.
Gott, es wird auch immer mehr. Immer vielschichtiger. Genau, wir haben uns in letzter Zeit ein paar nette Filme angeguckt, die wir an der Stelle auch mal präsentieren, erzählen, empfehlen wollten. Über die Charité haben wir ja gestern gesprochen, Station 43.
Ja, das war die Doku auf der ARD.
Mit den 4 Teilen, die da heißen?
Sterben, kämpfen, hoffen und glauben.
Jawohl, 4x 30, 35 Minuten, sehr sehenswert. Wir hatten ein guter Freund heute zu mir gesagt, bewegend und man wird ja langsam Corona-müde, wenn man das aber anguckt, merkt man, es ist falsch, Corona-müde zu sein.
Da ist man schlagartig wieder wachgerüttelt.
Ja, absolut. Was wir auch geguckt haben in letzter Zeit war einmal, oh Gott, ich kriege den Titel nicht mehr genauer hin, das war auf Netflix, dieses
The Trial of the Seven
in Chicago oder sowas, das haben wir gesehen. Dann den Haneke-Film
Caché
haben wir geguckt.
Mit Juliette Binoche, wer die gerne sieht, und Danielle Auteuil.
Und dann haben wir noch die ZDF-Doku-Mediathek Maulwurf über den Spion Nordkorea. Geguckt. Also ein Spion, der gegen Nordkorea agitiert hat.
Genau.
So müsste man es formulieren. Ich fange vielleicht mal kurz mit Trial Chicago 7 an. Super Film.
Eine tolle Besetzung auch.
Tolle Besetzung. Den Cohn finde ich ja eh so wahnsinnig gut, weil den hat man irgendwie immer nur als Borat vor Augen, aber der kann so viel mehr und das beweist er auch wieder in diesem Film. Vor allem, wenn man dann auch weiß, dass das ja eine wahre Geschichte ist. Dadurch, dass es eine amerikanische historische Geschichte ist, aus der Revolte 68er, 69er, Vietnamkrieg und Peace-Bewegung, Da spielen dann auch noch die Black Panther ein bisschen mit der Freiheitsbewegung der Schwarzen. Der Vorteil für uns Europäer ist, wir kennen das gar nicht. Das heißt, man weiß nicht, wie es ausgeht. Und deswegen ist es spannend. Und es ist tatsächlich eine unglaublich gute Geschichte, wie sie halt das wahre Leben zeigt. Und es ist unglaublich gut geschrieben. Das Drehbuch ist toll. Das Drehbuch ist ja auch von dem Aaron Sorkin, den kennt man auch. Der eine oder andere wird jetzt vielleicht merken, wer das ist. Der hat ja auch Regie geführt und hat ein paar große, bekannte Filme gemacht. Da fällt mir jetzt gerade keiner spontan. Ah, Newsroom, stimmt. Den hat er zum Beispiel gemacht, der auch relativ neue Fernsehserie war, genau. Und der war auch noch sehr gut. Der Krieg des Charlie Wilson, den haben wir auch geguckt. Sehr, sehr gut. Mhm. Also, der wirklich sehenswert. Dann vielleicht zum Haneke-Film noch kurz. Der ist sehr speziell. Den muss man mögen. Das ist Kunst auch. Ganz viel Kunst, ganz viel Feuilleton. Ich fand ihn gut. Man muss aber auch akzeptieren, dass die Dinge, die da passieren, nicht immer so klar sind, dass die Dinge, die da passieren, nicht so transparent sind. Also es wird einem halt ganz viel selber denken noch überlassen. Mhm. Aber guter Film, aber man muss auch in der richtigen Verfassung sein. Und last but not least, dann bin ich mit meinen 3 Beurteilungen durch, dann kannst du dir nochmal von dir aus sagen, Maulwurf, super Spitzenklasse. Interessiere ich mich halt einfach unglaublich für das nordkoreanische System, weil man weiß nicht viel und alles, was man da in Erfahrung bringt, ist so skurril und so abartig. Deswegen finde ich das immer irre spannend. Und kurz gesagt geht es da um einen Dänen?
Schweden.
Ist das ein Schwede?
Ja.
Ein Schwede, der, man weiß nicht so genau warum, das wird nur so kurz angedeutet, aber der einfach quasi so eine Art Hass auf das System hat, also er sagt, die sind böse, denen muss man eins auswischen und sich entscheidet, 10 Jahre lang mit einem Autor zusammen, mit einem TV-Autor zusammen, hier von ganz langer Hand zu planen, wie er sich bei den nordkoreanischen Freundschaftsvereinen, die es in Europa gibt, so einschleimt, dass er sich dann über den Weg in Nordkorea einschleimt und dann wirklich die Nordkoreaner bloßstellt, indem er zeigt, welche Geschäfte die machen. Danke. Sehr spannend, sehr kurzweilig, ein absolutes Muss zum Gucken. Mhm. So, das ist so, weil du ja gesagt hast, sag du mal, habe ich jetzt gesagt.
Und hast dann kann du jetzt alle 3 Filme abgefunden?
Genau, sag du mal.
So, ja, ich fange mal von hinten an, weil du jetzt mit dem Maulwurf aufgehört hast. Ein Maulwurf, sehr, sehr interessant, fand ich, dass es über so einen langen Zeitraum gelaufen ist, dass es wirklich sehr geplant war, dass man mal einen authentischen Eindruck von der Spionagewelt bekommt, die dann vielleicht manchmal auch furchtbar banal ist, aber trotzdem so gefährlich wie bei James Bond. Also es gibt so ein paar Szenen, wo es wirklich einfach haarscharf ist, dass sie auffliegen und man dann auch schon wirklich damit rechnen kann, dass da eigentlich jemand dann auch das Zeitliche segnet. Ich habe auch im Nachgang irgendwie mir schon überlegt, so wer hat da jetzt eigentlich wie viel riskiert und wer ist da jetzt womöglich unter Personenschutz und so weiter.
Deuten sie am Ende ja so ein bisschen an.
Also da wird ein bisschen was angedeutet. Auf jeden Fall sehr sehenswert, unglaublich spannend auch gemacht. Und das ganze System, dieses Absurdistan in Nordkorea, ist für sich ja auch schon faszinierend.
Bizarr.
Ich habe ja auch immer so ein bisschen den Impuls, da mal hinfahren zu wollen
und einen
eigenen Eindruck zu haben, aber ich glaube, am letzten Endes fehlt mir da tatsächlich der Mut, also weil ich auch nicht weiß, ob wir beide dann tatsächlich auch den Schnabel halten. Aber das ist dann vielleicht eine andere Episode bei US Customs.
Ich nicht. Ach Gott, stimmt. Du hast mich ja schon mal... Ach du Schande. Also da machen wir einen kurzen Cliffhanger. Monique hat mal einen so bösen Scherz in New York, wo auch 9/11 noch gar nicht so lange her war, gemacht, dass ich tatsächlich abgeführt wurde, in einen Raum gesetzt wurde, wo noch andere offensichtlich arabische Menschen saßen und du nicht mehr wusstest, wann ich wiederkomme. Und man dir auch nicht gesagt hat, wann ich wiederkomme und ob ich wiederkomme. Mhm. Ne? Also das war echt
echt scheiße.
Okay,
bitteschön. So, deshalb ist Nordkorea vielleicht nicht das optimale Pflaster.
Das ist, ich muss alleine reisen.
Die nehme ich weil nicht du mit. Ja so zurückhaltend
weil bist. Weil das ist dann das...
Aber dann wärst du vielleicht der Zweite, der sagen kann, einzig für ihn allein ist eine Bodenluftrakete gestartet.
Damit spielte so. Monique an, dass doch der Onkel oder irgend so ein Großonkel, Kim Jong-un, den hat er ja umbringen lassen, aber dadurch, dass der so groß und wichtig war, wurde der nicht irgendwie hinterrücks in den Kopf geschossen, sondern oder hat auch
standesgemäß.
Nicht, genau, oder sein Trinktanker wurde auch nicht mit Gift. Wie heißt es, Wodichok oder wie das heißt?
Novichok,
sondern der hat eine ordentliche Bodenluftrakete abgekriegt. Okay, zurück zu den Filmen.
Der nächste, dann kann ich ja kurz noch zu den Chicago 7 was sagen. Also was ich da besonders toll fand, waren die Dialoge. Also sie waren unglaublich schnell, unglaublich gewitzt, politisch aufgeladen, konfrontativ, aber unglaublich ausgewogen. Es ist keine Figur, die irgendwie nur schwarz-weiß wegkommt und das Zentrum meiner Aggression bildet dann dieser Richter des Verfahrens. Auch absolut sehenswert. Und wen ich besonders gerne geguckt habe, weil wir auch einen anderen Film neulich gesehen haben, ist Eddie Redmayne.
Der den Hawking quasi
Stephen Hawking, hat, ne? Genau, ja. Spielt halt so. Und den da noch ein zweites Mal zu sehen und dann aber in einer ganz anderen Rolle, hat mir gut gefallen.
Mhm. Haneke.
Haneke, ja, das war ja meine Wahl.
Wie heißt der Film nochmal?
Caché. Das heißt ja versteckt, deshalb ist es ja auch naheliegend, dass man nicht alles so offensichtlich auf der Hand liegend präsentiert bekommt. ist inszeniert wie ein Kammerspiel. Also man hätte das, glaube ich, auch im Theater inszenieren können. So wenig braucht es eigentlich Raum und geht eigentlich um die psychologischen Auswirkungen, wo als ein Ehepaar erfährt, dass es mit der Kamera gefilmt und beobachtet wird, mit einem Bezug in die Vergangenheit des Mannes. So, und dann schält sich so Schicht für Schicht das Drama runter und man kriegt noch einen Einblick, warum denn das aktuelle Drama mit dem Kindheitsdrama zu tun haben könnte. Ja. War auch so ein bisschen der Impuls, warum ich mich jetzt an der Uni für ein Seminar Psychoanalyse und Film angemeldet habe.
Na dann. Mhm. Gut, wir brauchen noch so einen Medien-Jingle, so einen Film-Jingle.
Wir können ja jetzt nicht am laufenden Meter Jingles produzieren. Ich habe schon irgendwas von...
Ja, haben wir mehr Jingles als Zuhörer. Mal gucken, vielleicht haben wir in der Zeit, wo wir hier aufgenommen haben, schon wieder neue Zuhörer gewonnen. Sollen wir mal schnell nachschauen, ob wir neue Zuhörer gewonnen haben? Das geht ja relativ schnell mit dieser App.
So, Harry zückt das Handy.
Ja, nee. In der Stunde haben wir jetzt keinen neuen Zuhörer gefunden. Schade. Dann würde ich aber trotzdem an dieser Stelle nochmal sagen, vielen herzlichen Dank fürs
Zuhören. Wer es bis hierhin geschafft hat,
ja, wir sind
hat wieder, Applaus verdient.
Wir sind, nee, das ist der hier. Und wir sind wieder knapp über einer Stunde treu geblieben. Der nächste Podcast, der dann der Teil 5 ist, kommt dann am Freitag wieder und dann werden wir einer der diversen Cliffhanger, die wir heute aufgebaut haben, dann mal auflösen. Danke.